Denn ich möchte gerne noch mit uns beten. Ich glaube, dass ja, unser Land an diesem Wochenende ein weiteres Mal erschüttert wurde von beispielloser Gewalt. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir als Christen unsere Stimme erheben und das aussprechen über diesem Land, was wir an Weihnachten feiern. Und Jesus, deswegen beten wir gemeinsam als deine Kirche und wir erheben unsere Stimme, Herr, wir erheben deinen Namen und wir bekennen, du bist größer als jeder Hass, als jede Gewalt, als alles, was uns trennen und verwirren möchte, Herr. Und wir bitten dich jetzt um deine Gnade für diese Stadt Magdeburg. Wir beten, dass du die verletzten Menschen segnest, Herr, vor allem die, die schwer verletzt sind, die vielleicht mit dem Tode ringen, Herr. Ich bete, dass du Heilung schenkst. Wir bitten dich. Und wir beten ganz besonders für diejenigen, die Menschen verloren haben, Herr, wo absolute Fassungslosigkeit da ist, wo Trauer da ist, wo Hoffnungslosigkeit da ist, Herr. Und das alles in der Weihnachtszeit. Ich bete, dass du diesen Menschen übernatürlich begegnest, in deiner Liebe, in deiner Güte, in deiner Gnade. Und ich bitte dich besonders, Herr, für alle Kirchen in Magdeburg, dass sie jetzt da sind, Herr, dass sie ansprechbar sind, dass sie greifbar sind und dass sie Menschen Hoffnung geben können, da wo scheinbar keine Hoffnung ist. Wir beten im Namen von Jesus. Amen. Amen. Setzt euch sehr gerne. Ja, ich glaube, dass Gott wirklich zu uns sprechen möchte, auch wenn das Thema dieser Predigt und das, was dieses Wochenende passiert ist, ein enormer Kontrast ist. Aber ich wünsche mir, dass wir genau diese Perspektive einnehmen. Dass Jesus gekommen ist, ist nicht irgendein historischer Fakt irgendwann mal, sondern es hat was mit uns hier und heute zu tun. Es hat was mit diesem Land zu tun. Es hat was mit dem zu tun, was dort in Magdeburg passiert ist, glaube ich. So wie immer könnt ihr mein Skript als in eurer Muttersprache finden. Wenn ihr den QR-Code scannt, könnt ihr das Ganze für euch aufrufen. Und ich saß jetzt die Tage, wie so oft, im Auto und dann trällern ja immer diese Weihnachtsklassiker durchs Radio. Und dann wurde ein Klassiker ganz groß angesagt. Ich bin mal gespannt, wer von euch diesen Klassiker kennt. Der klingt so. Wer kennt ihn? Ja, vor allem die Älteren wahrscheinlich. Das ist Bruce Springsteen, 1975 schon aufgenommen, fast 50 Jahre alt. Und ich hörte dieses Lied und ich dachte mir, was ist das eigentlich für ein Text, den der da singt? Also wenn du dir den Text mal genau anhörst, und ich werde ihn euch jetzt mal auf Deutsch ein bisschen vorlesen. Jetzt passt, also ich lese mal auf Deutsch vor. Aber jetzt könnt ihr gerne ausmachen da oben. Dankeschön. Bruce Springsteen singt Folgendes. Ja, pass lieber auf, schrei lieber nicht rum. Weine lieber nicht, ich sag dir warum, der Weihnachtsmann kommt in die Stadt. Er macht eine Liste. Und er überprüft sie zweimal. Er wird herausfinden, wer unartig oder brav war. Der Weihnachtsmann kommt in die Stadt. Er sieht dich, wenn du schläfst. Er weiß, wann du wach bist. Er weiß, ob du brav oder böse warst. Sei lieber brav, um Himmels Willen, denn der Weihnachtsmann kommt in die Stadt. Das ist doch richtig schön, oder? Da kann man doch als Kind richtig gut bei einschlafen. Aber interessanterweise, als ich ganz früher die Geschichte vom Weihnachtsmann gehört habe, ich habe die schon geglaubt. Also, das war für mich sehr plausibel, dass dieser Mann Geschenke bringt einmal im Jahr. Natürlich benehme ich mich, natürlich bin ich nicht unartig, vor allem kurz vor Weihnachten. Und natürlich gibt es auch Geschenke, die der Weihnachtsmann vorbeibringt. Eigentlich muss man ja sagen, war das gar nicht der Weihnachtsmann an sich, der so besonders war, sondern das, was er gemacht hat, die Story vom Weihnachtsmann. Und vor allem, dass diese Story was mit mir zu tun hatte. Ich meine, natürlich, es gibt hier die Geschichte von den Rentieren mit Rudolf und seiner Nase und dem Schlitten und dem Nordpol, wo der Weihnachtsmann wohnt und Weihnachtselfen und weiß der Geier was alles. Gibt es ja Filme und Bücher und ein ganzes Universum mittlerweile. Aber das Entscheidende war, die Geschichte vom Weihnachtsmann, die hatte mit mir zu tun. Er guckt mir zu. Er guckt, ob ich brav bin. Und dann, selbstverständlich, kommt er bei mir vorbei und beschenkt mich. Und irgendwann kommt für jeden Menschen der Zeitpunkt, wo man aufgeklärt wird und herausbekommt, das ist alles ein Märchen. Das stimmt alles gar nicht. Und das ist irgendwie schade, weil das zieht so den Stecker. Dann ist plötzlich diese ganze schöne Geschichte futsch. Das macht plötzlich alles überhaupt keinen Sinn mehr. Wird ziemlich sinnlos. Der Weihnachtsmann ohne Story ist einfach ein netter, grinsender, älterer Herr in einem sehr unpraktischen Jogginganzug wahrscheinlich. Und wenn man dann auch noch rausbekommt, dass er von Coca-Cola erfunden wurde, damit die im Winter ein Getränk verkaufen können, was eigentlich nur im Sommer getrunken wird, dann geht einem wirklich alles verloren am Weihnachtsmann. Und wisst ihr, so wie mir als Kind die Story vom Weihnachtsmann verloren gegangen ist, ich glaube, so ist uns Menschen heute, so ist unserer Gesellschaft die ursprüngliche Story von Weihnachten verloren gegangen. Wenn du heute irgendwo auf den Weihnachtsmarkt gehen würdest zum Beispiel und du fragst, du gehst zu irgendeinem Stehtisch, wo jemand gerade steht, eine Gruppe mit lecker Glühwein und du fragst so nach, immer, was macht denn für euch Weihnachten besonders? Was würdest du dann hören? Ja, Glühwein auf jeden Fall, Gänsebraten, Weihnachtsbaum, Geschenke, hier Lichter, Kerzen, oh, die Familie kommt zusammen, Weihnachtsbaum schmücken, Kamin an. Manche würden sagen, oh, Weihnachten bedeutet für mich total Stress, Geschenke kaufen, Familie sehen. Für manche ist es wunderbar, für manche eben auch nicht. Ja, Girlanden, Lichterketten. Wenn du die Kids fragen würdest, würden die auf jeden Fall sagen, Ferien und natürlich Geschenke. Alles schöne Dinge, oder? Alles schöne Dinge, aber alles eigentlich nicht der Grund für Weihnachten. Dass Jesus Mensch wurde, das eigentliche Zentrum von Weihnachten, das scheint total weit weg zu sein. Und damit ist Weihnachten irgendwie so ein sinnentleertes Fest. Es ist so ein bisschen wie, als würdest du, als würde meine Frau Geburtstag feiern und wir haben ganz viele Einladungen. Ich habe ganz viele Einladungen an euch verschickt, gesagt, wir feiern ein großes Fest, zieh dir was Hübsches an, es gibt brillantes Essen, toller Wein. Wir feiern Geburtstag von meiner Frau. Und dann kommt ihr, dann kommst du und stehst vor der Tür in deinem feinen Zwirn und klingelst und ich mache die Tür auf, hey, schön, dass du da bist. Wir sind kurz vorm Essen, es steht alles bereit, ja. Die Partybeleuchtung ist schon an, es sind schon ganz viele Leute da und du sagst, ja, mega, wo ist denn deine Frau, kann ich gratulieren? Meine Frau, die ist nicht da heute. Wie, die ist nicht da? Ich dachte, wir feiern noch Geburtstag von deiner Frau. Ja, ich weiß jetzt nicht, wo. Aber komm doch rein, das Essen steht auf dem Tisch, wir können loslegen. Versteht ihr, was ich meine? Ist doch irgendwie komisch. Komische Geburtstagsfeier, wo alles da ist, nur nicht die Person, die Geburtstag hat. Ja, man hat irgendwie, ich weiß nicht, es ist festlich, aber leer. Man muss irgendwie sich anderweitig Dinge suchen, die einem Freude bereiten an Weihnachten, weil der eigentliche Grund von Weihnachten jetzt bewegt einen vielleicht emotional nicht so viel. Ist jetzt nicht so, keine Ahnung. Ich finde es erstaunlich, was für ein großer Unterschied zwischen unserer Weihnachtskultur und der Weihnachtskultur im Neuen Testament besteht. Denn damals, also, wenn man so will, biblisch im Neuen Testament ist Weihnachten vor allem eins. Ein riesiger Grund zur Freude. Es ist nicht ein riesiger Grund, es ist der Grund zur Freude. Man liest, wenn man diese Weihnachtsgeschichte liest und auch schon sozusagen den Vorspann davon, man liest immer wieder davon, dass Leute völlig ausrasten, wenn sie davon hören, dass Jesus auf die Welt kommt. Die brechen in spontanen Jubel aus. Die feiern. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Die Sterndeuter, die kennen wir. Das sind die, die am 6. Januar immer durch die Gegend laufen und mit Kreide irgendwas an Türen schreiben. Damals war es so, in Matthäus 2, Vers 10 steht, als diese Sterndeuter den Stern sahen, freuten sie sich mit was? Mit sehr großer Freude. Sie freuten sich nicht einfach so nur, sondern sie freuten sich mit sehr großer Freude. Oder wir schauen weiter. Das Baby Johannes, das ist praktisch der Cousin von Jesus, der freut sich schon im Mutterleib, als er merkt, Jesus ist in der Nähe. Da lesen wir, da sagt die Mutter von Johannes, als ich deinen Gruß vernahm, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Oder Zacharias, das ist der Onkel von Jesus. Zacharias wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und begann als Prophet zu sprechen, gepriesen sei der Herr Israels Gott. Wir machen weiter mit den Engeln, die bekannten Engel, die auf das Feld kommen, wo die Hirten sind. Und da heißt es, aber der Engel sagte zu den Hirten, fürchtet euch nicht, hört doch, ich bringe euch gute Nachricht von einer großen Freude für das ganze Volk. Und dann ist Jesus schon auf die Welt gekommen und seine Eltern gehen in den Tempel mit Jesus als Baby und dann lesen wir von Simeon, der im Tempel war, er nahm das Kind in seine Arme und pries Gott. Herr, sagt er, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit meinen eigenen Augen habe ich die Rettung gesehen, die du für alle Völker vorbereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchten und dein Volk Israel zu Ehren bringen wird. Und direkt nach Simeon kommt Hanna noch dazu. Auch sie kam jetzt dazu und lobte Gott. Und zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dieses Kind. Also wir sehen in allen diesen Versen einen Mix aus mehreren Worten. Es ist von großer Freude die Rede. Also nicht nur von Freude, sondern von großer Freude ist die Rede. Und dann ist davon die Rede, die Leute preisen, die Leute jubeln. Ja? Ich war gestern im Stadion. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie emotional Menschen jubeln können. Ja? Und so müssen wir uns das vorstellen. Das war nicht ein Hey, sondern das war ein Ja! So, ja? Und so kommen wir zum Titel meiner Predigt für heute. Jesus kommt als Grund zur Freude. Jesus kommt als Grund zu großer Freude, würde das Neue Testament sagen. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, woran liegt das? Ich habe ja jetzt auch, bin auch Papa geworden jetzt. Meine Tochter wird diese Woche 4 Monate alt. Und das ist für mich ein Riesengrund zur Freude. Das ist der Grund zur Freude. Aber wenn ich dich jetzt fragen würde, dann würdest du sagen, hör mal, deine Tochter ist wirklich süß, ja? Und das ist sie wirklich. Aber ist jetzt für mich nicht der Grund zur Freude. Ja, vielleicht sagst du das über deine eigenen Kinder oder Enkelkinder oder wie auch immer. Aber in dieser Geschichte, da geht es nicht einfach nur darum, dass das Jesuskind so süß ist und dass sie sich deswegen darüber freuen. Hier muss es irgendwie um mehr gehen. Und ich glaube, das hat etwas damit zu tun, dass all diese Leute eine Story über dieses Kind glaubten. Eine Geschichte über dieses Kind. Dieses Kind war nicht irgendein Kind, es war das versprochene Kind. Dieses Kind ist der eine, der Versprochene. Die alten Prophezeiungen, die werden jetzt wahr. Wir haben in der Anmoderation vom Fritz, haben wir heute schon etwas über das Buch Jesaja gehört. 700 Jahre vor Jesus wurde dieses Buch geschrieben. Und schon in diesem Buch liest man ganz viele Hinweise darauf, wie dieses Kind mal sein wird und was dieses Kind, dieses besondere versprochene Kind, was dieses Kind alles tun wird. Und ich lese euch mal einen Auszug vor aus Jesaja 61. Da heißt es über dieses Kind, also dieses Kind wird Folgendes sagen. Der Geist Jahwes, also Jahwe ist der Name Gottes, der Geist Jahwes des Herrn ruht auf mir, denn Jahwe hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen und zerbrochene Herzen zu verbinden, den Gefangenen zu verkünden, ihr seid frei, und den Gefesselten, ihr seid los, um auszurufen das Gnadenjahr Jahwes, Klammer auf, man spricht auch vom Freudenjahr, Klammer zu, und den Tag der Rache für unseren Gott, um alle Trauernden zu trösten und den Trauernden Zions Freude zu bringen. Da ist sie wieder, die Freude. Schmuck bekommen sie anstelle von Schmutz, Freudenöl statt Trauersack, Jubellieder statt Mutlosigkeit. Elend, gefangen, zerbrochen, gefesselt, trauernd. All das wird hier beschrieben. All diese Dinge wird dieses versprochene Kind lösen. Und all das waren Dinge, die diese Menschen damals spürten. Und zwar ganz real, denn sie wurden unterdrückt vom römischen Imperium. Aus ihnen wurde jeder Cent herausgequetscht. Sie hatten keine Möglichkeit, wirklich frei zu leben. Sie waren gefangen, sie waren gefesselt, sie waren zerbrochen. Aber das nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Durch ihre Verletzungen, durch ihre Fehler, durch ihre Scham, durch ihre Geschichte, durch ihre Schuld. Jeder Mensch damals kannte das. Jeder konnte sich irgendwie mit diesem Text identifizieren. Und ich denke, das können wir heute hier und da wahrscheinlich auch. Gott hatte versprochen, 700 Jahre bevor Jesus kam, ich werde das nicht einfach geschehen lassen, sondern ich werde kommen und ich werde dem entgegentreten. Und hier geschieht es nun. Hier wird aus dem Versprechen Realität. Und das ist der Grund, warum diese Leute alle so ausflippen. Das ist die große Story im Hintergrund, in der Jesus die entscheidende Rolle spielt. Aber jetzt ist die Frage, wie wird das Ganze denn persönlich, wenn das die große Geschichte ist? Was hat das mit mir, was hat das mit uns zu tun? Und dafür werden wir jetzt eine junge Frau anschauen, die die Mutter von Jesus werden sollte. Maria, den Namen kennt man. Gott lädt Maria ganz persönlich ein in seinen Plan. Und irgendwann klickt es bei ihr. Irgendwann schnallt sie, irgendwann begreift sie, was hier am Passieren ist. Und jetzt ratet mal, wie sie reagiert. Voller Freude. Wir lesen mal einen Text, der ist ganz bekannt, hat in der Kirche sogar einen eigenen Namen, Magnificat ist der Name dieses Textes. Das ist ein Gebet von Maria, könnte man sagen, ein Lobpreis, eine Verherrlichung Gottes. Und er steht im ersten Kapitel vom Lukas-Evangelium. Da heißt es, Maria sagt, meine Seele staunt über die Größe des Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Seiner geringsten Sklavin hat er Beachtung geschenkt. Und auch künftige Generationen werden mein Glück preisen. Heilig ist der Mächtige, der Großes an mir getan hat. Sein Erbarmen gilt jedem, der sich ihm unterstellt, in jeder Generation. Hoch hebt er seinen gewaltigen Arm und fegt die Hochmütigen weg. Mächtige stürzt er vom Thron und Geringe setzt er darauf. Hungrige macht er mit guten Dingen satt und Reiche schickt er mit leeren Händen fort. Und Israel, sein Kind, nimmt er selbst an die Hand und schenkt ihm seine Barmherzigkeit, denn so hatte er es für immer versprochen, dem Abraham und seiner ganzen Nachkommenschaft. Ich glaube, dass man aus diesem Text ganz, ganz viel mitnehmen und lernen kann. Und deswegen möchte ich das ein bisschen mit euch angucken. Fang mal mit diesen zwei ersten Versen an. Und das passt zu der Reihe an Bibelversen, die ich euch vorher vorgelesen habe. Maria staunt über Gott. Sie staunt über Gott. Und sie freut sich über ihn. Ist nicht von Angst oder Sorge geprägt, ihr Verhältnis zu Gott, sondern es ist Freude, es ist Staunen. Und dann geht es weiter und Maria macht eine wunderbare Entdeckung, könnte man sagen. Seiner geringsten Sklavin hat Gott Beachtung geschenkt. Und noch künftige Generationen werden mein Glück preisen. Er hat Großes an mir getan. Dieses Gesehenwerden, dieses Bestimmung zugesprochen bekommen, beachtet werden von Gott und das trotz ihrer Menschlichkeit, das macht das Ganze für Maria so besonders. Maria ist sich bewusst, und da unterscheidet sich meine Interpretation des Neuen Testaments von der römisch-katholischen Kirche, Maria ist sich bewusst, dass sie nichts zu bieten hat. Sie ist nicht perfekt, sie ist nicht sündlos. Sündlos war allein Jesus. Maria war nicht sündlos. Und Maria bringt das zum Ausdruck. Sie sagt, ich bin die geringste Sklavin. Ich habe Gott eigentlich nichts zu geben. Aber im Gegensatz zu mir, beziehungsweise Gott lässt sich davon nicht abhalten, dass Maria nichts zu geben hat. Er schenkt ihr Beachtung. Und auf diese Art und Weise wird Maria Teil der Geschichte Gottes. Gott kommt zu ihr, Gott begegnet ihr und nimmt sie mit hinein in seine Geschichte. Und jetzt beschreibt Maria, wie Gott ist. Sein Erbarmen gilt jedem. Nur während der Zeit von Maria? Nein. In jeder Generation. Maria erlebt, wie Gott ist. Sie erlebt ihn als barmherzig, als gerecht, als versorgend. Und dann beschreibt sie in Vers 51, 52 und 53, wie Gott handelt. Das kennt sie aus der Vergangenheit ihres Volkes. Da hat Gott schon so oft eingegriffen. Da hat Gott schon so oft für Recht und Ordnung gesorgt. Da hat Gott die Dinge schon so oft in Ordnung gebracht. Und das beschreibt sie hier. Er stürzt die Mächtigen vom Thron, er setzt die Geringen darauf, er macht die Hungrigen satt. Er sorgt für Gerechtigkeit. Sie hat es oft in der Vergangenheit gehört und sie glaubt daran, dass Gott es auch weiterhin tun wird. Und sie schließt mit diesen Sätzen über Israel. Sein Kind, Israel, nimmt er an die Hand und schenkt ihm seine Barmherzigkeit. Das ist das, was Gott immer und immer und immer und immer wieder tut. Barmherzigkeit zu schenken. Sich erbarmen. Er ist da treu, wo die Menschen nicht treu sind. Und wie ein Vater nimmt er alle Nachkommen Abrahams an die Hand. Und wenn wir von den Nachkommen Abrahams sprechen, dann sprechen wir in einem geistlichen Sinne von allen Menschen, die an Gott glauben. Wir sind hier mit einbegriffen, wir sind hier mit eingegliedert worden und auch uns nimmt Gott in seinem Erbarmen an die Hand. Okay, das klingt alles schön und spannend. Was mir auffällt und was ich interessant finde, ist, ich habe ja erzählt, die Israeliten damals wurden von den Römern unterdrückt. Und Maria wird jetzt schwanger, ja, mit Jesus. Und dann flippt sie so aus, wie wir das hier lesen. Und eigentlich, muss man doch ehrlich sagen, hat sich doch gar nichts geändert. Sie ist halt jetzt schwanger. So. Und es gibt diese vielen Versprechen und so weiter und so fort. Warum freut sie sich jetzt und hier schon? Warum nicht erst, wenn, keine Ahnung, sie persönlich befreit wurde? Ja, wenn es ihr irgendwie besser geht und so weiter. Ich glaube, sie freut sich deswegen schon in diesem Moment, weil sie merkt, erstmal, Gott wendet sich ihr trotz ihrer Mittelmäßigkeit zu. Das ist schon mal besonders. Und sie wird in seine Geschichte mit hineingenommen, von der sie weiß, dass diese Geschichte ein gutes Ende haben wird. Sie weiß, dass Gott gewinnt, dass er für Gerechtigkeit sorgen wird, dass er heilt. Aber ich glaube, der Schlüssel für sie ist wirklich, sie muss ein paar Schritte zurückgehen und aus ihrer eigenen Geschichte ein bisschen rauszoomen, um die ganze Geschichte Gottes zu sehen. Sie muss das sehen, was bereits passiert ist, und sie muss das sehen, wo die Geschichte hinführen soll. Was hat Gott schon so oft getan? Was hat er versprochen, dass er tun wird? Und sobald sie das gesehen hat, kann sie in ihre Geschichte hineinschauen und dann versteht sie, was für eine wichtige Rolle sie spielt. Dann versteht sie, dass das, was hier und jetzt in ihrem Leben passiert, unglaublich wertvoll und unglaublich wichtig ist. Ich glaube, dieses Rauszoomen und dann wieder reinzoomen, das kann uns eine andere Sichtweise schenken. Das können wir hier von Maria mitnehmen. Und ich denke, man kann das Ganze auf uns übertragen. Wenn Jesus kommt, und das glauben wir, wenn Jesus kommt, dann bedeutet das, dass Gott jedem von uns so begegnen möchte, wie er hier Maria begegnet ist. Jedem von uns will er Beachtung schenken, so wie Maria Beachtung geschenkt wurde. Jedem von uns will er sein Erbarmen schenken, wenn wir uns ihm unterstellen. Er will uns an die Hand nehmen, all unsere Sorgen und Nöte von uns nehmen oder mit uns tragen. Er will uns erlösen von Schuld und Scham und Angst und Sorge. Er will uns hineinnehmen in eine Gemeinschaft mit seiner väterlichen Liebe. Und er will uns Hoffnung geben für eine Zukunft mit ihm. Und das kann unser Hier und Jetzt verändern. So wie Gott in Marias Leben tritt, so tritt Gott auch in unser Leben. Und findet ihr nicht auch, dass das viel besser ist als jeder leckere Gänsebraten an Weihnachten? Das ist ein Riesengrund zur Freude. Wir sind nur so betriebsblind, dass uns das manchmal gar nicht mehr so bewusst ist. Wie besonders das eigentlich ist, dass Gott bereit ist, zu uns zu kommen, in dein Leben, in mein Leben. Es gibt Hoffnung, es gibt Bestimmung, es gibt Wert, es gibt Heilung, es gibt Wiederherstellung durch Jesus, weil er zu dir kommt. Wenn wir Teil dieser Geschichte Gottes werden, dann verändert das alles. Und ich wünsche mir, dass du diese Freude erlebst, vielleicht zum allerersten Mal. Vielleicht zum allerersten Mal. Ich will dich einladen zu diesem Gott, in diese Beziehung hinein, die dich jubeln lassen kann. Und genauso wie Maria kannst du dich nicht qualifizieren dafür. Aber Gott kommt zu dir. Er verlangt von dir gar keine Qualifikation. Die einzige Qualifikation, die du brauchst, ist offen zu sein für ihn. Maria sagt selbst, Gottes Erbarmen gilt jedem, der sich ihm unterstellt. Das ist die einzige Qualifikation, die du brauchst. Offen zu sein dafür, dass Gott in deinem Leben Gott sein darf. Das bedeutet, sich ihm zu unterstellen. Jesus drückt es mal so aus. Er sagt in Johannes 14, 27, was ich euch schenke, ist mein Frieden. Ich gebe euch einen Frieden, wie die Welt ihn nicht geben kann. Das wünsche ich mir für dich an Weihnachten. Wenn du hier sitzt und du hast diesen Gott noch nicht persönlich kennengelernt, heute ist der Tag. Heute ist der Tag, dass du diesen Frieden erlebst, den du vielleicht überall gesucht hast, aber nie irgendwo gefunden hast. Heute ist der Tag. Und vielleicht, das gilt wahrscheinlich für die meisten von uns, sitzt du hier und du bist Profi in die Kirche gehen. Du gehst schon seit Jahrzehnten in die Kirche. Und es ist ganz schnell so, finde ich, dass wir diese Freude verlieren. Weihnachten fasziniert uns nicht mehr so wirklich. Ist jedes Jahr dasselbe. Jedes Jahr Kerzen und Lichterketten und Weihnachtsbaum und so weiter. Und irgendwie ist so das gewisse Etwas verloren gegangen. Ja, man durchlebt dann diese Adventszeit und so, gibt dann auch Geschenke und Familienfeier und so weiter. Aber
ein Grund zur Freude? Ja, keine Ahnung, als ich Christ geworden bin, da habe ich mich darüber gefreut. Aber heute, weiß ich nicht, gibt auch so viele Dinge, die ja gerade vielleicht wichtig sind in meinem Leben und mir ist irgendwie so das Feuer verloren gegangen. Wenn das für dich der Fall ist, dann möchte ich dir eine kleine Geschichte erzählen aus meinen letzten 2 Wochen. Eines schönen Morgens bin ich, wie so oft, zum Büro gefahren und an der wunderbaren Autobahnauffahrt Leverkusen Zentrum auf die A3 auf die Autobahn gefahren. Da ist immer Stau, außer Sonntagmorgens. Und es dauerte, also eine Minute später sah mein Auto so aus. Keine Sorge, alles Schrittgeschwindigkeit gewesen, nichts passiert. Ich habe gedacht, der LKW hätte mich gesehen, er hatte mich nicht gesehen und so quietscht es irgendwann. Und in dem Moment wusste ich, ach du meine Güte, ich habe noch nie einen Unfall gebaut. Das wird so teuer. So teuer. Ach du meine Güte. Wir da rechts rangefahren, den ganzen noch mehr den Verkehr aufgehalten, der ja sowieso schon gestaut war. Und Polizei gerufen und der LKW-Fahrer war alles andere als happy, was ich auch verstehen kann. Und ich googelte schon hier, wie ist das versicherungsmäßig, Teilschuld, bla bla bla. Dann kommt die Polizei, guckt sich das Ganze an. Herr Ronsdorf, was ist denn passiert? Da habe ich kurz erzählt. Ja, da kann ich Ihnen direkt sagen, tut mir leid, aber Sie sind Unfallverursacher, weil Sie sind auf die Autobahn draufgefahren. Und in dem Moment dachte ich mir, ach du meine Güte. Jetzt muss ich das alles selber bezahlen. Gut, das bei dem LKW, aber das wird so teuer. Ja, Herr Ronsdorf, eigentlich ist das ein Punkt in Flensburg und 150 Euro, aber weil Stau war, machen wir heute mal Verwarngeld 35 Euro. Hier ist das Kartenlesegerät. Okay, gut, 35 Euro bezahlt, keinen Punkt in Flensburg bekommen, aber ich fahre zum Büro und ich wirklich an dem Tag, ich habe mich gefühlt wie ein vom Schicksal Getroffener. Wem auf der Welt geht es so schlecht wie mir? Habe ich mich, also wirklich, ihr kennt das, wenn einem irgendwie sowas passiert, das nimmt einen erstmal so richtig in Beschlag, oder? Oh, und man denkt die ganze Zeit darüber nach, hätte ich doch und so weiter. Und ich gucke mir das Auto auch von außen, die ganze Seite zerkratzt, Tür hinten, Tür vorne, Radkasten und was weiß ich was alles, ne? Und ich sitze da so im Büro und irgendwann nachmittags, beim Kaffee, denke ich so nach. Und ich denke mir so, was wäre, wenn jetzt hier jemand sitzen würde, neben mir, der mir so zuguckt und der mir so zuhört, der jeden Tag 5 Kilometer zur Arbeit laufen muss, weil er kein Auto hat. Mein Auto fährt ja noch. Da ist nichts kaputt, da ist nur der Lack zerkratzt. Eigentlich gar nicht so schlimm. Stimmt, es fährt immer noch. Ich habe ein Auto. Ich habe einfach ein Auto. Ich kann mich da reinsetzen und hinfahren, wo ich will. Wie verrückt. Wie viele Menschen auf der Welt haben diese Möglichkeit? Und plötzlich fand so ein Perspektivwechsel statt. Und ich merkte, ja natürlich, da ist jetzt ein Kratzer in dem Auto, aber es fährt immer noch. Der TÜV wird sich auch nicht beschweren. Ich habe jetzt schon ein bisschen drüber lackiert und so weiter. Sieht auch schon besser aus. Aber dieser Perspektivwechsel hat bei mir dazu geführt, dass ich plötzlich nicht mehr wie einer rumlief, der vom Schicksal getroffen war. Es nervt zwar, meine Versicherung ist jetzt auch doppelt so teuer, aber ich kann immer noch Auto fahren. Ich kann immer noch von A nach B fahren. Ich komme immer noch zur Arbeit morgens relativ schnell. Das Problem ist nicht weg, aber ich habe eine ganz andere Perspektive bekommen. Und ich kann mir vorstellen, dass es so auch mit Gott sein kann. Wir laufen manchmal mit unserem Glaubensleben durch die Gegend und da ist ein Kratzer drin, wie in meinem Auto, und wir denken nur noch über diesen Kratzer nach. Oder? Das Auto fährt immer noch, die Klimaanlage funktioniert immer noch, die Sitzheizung funktioniert immer noch. Ja? Der Sitz ist immer noch genauso bequem wie vorher. Der Tank ist immer noch genauso voll wie vorher. Aber da ist halt ein Kratzer drin. Und es gab diese Zeit, das weiß ich noch genau, als wir dieses Auto bekommen haben. Ich war so happy, dass wir dieses Auto haben. Das fährt sich so gut. Das Auto davor hatte ein paar Probleme. Das fällt dir dann sofort auf. Ein fehlerfreies Auto. Keine Motorprobleme mehr. Und so kann es auch mit Gott sein. Es gab diese Zeit am Anfang unseres Glaubenslebens vielleicht. Da waren wir so begeistert. Da waren wir so on fire. Da kam Weihnachten und wir sagten, ja, Weihnachten! Da bist du vor Begeisterung für Jesus fast geplatzt. Aber dann passierte das Leben. Und es gibt Dinge in unserem Leben, die uns diese Freude rauben. Ein Gefühl, eine Frage, ein Schicksalsschlag, eine Krankheit, eine schwierige Beziehung, eine schwierige Ehe, schwierige Familienverhältnisse, super unterschiedliche Sachen. Und diese Dinge werden plötzlich so groß und sie nehmen so viel Raum ein und sie bekommen so viel Aufmerksamkeit von uns und alles andere fällt so ein bisschen vom Tisch. Die Tatsache, dass da ein Gott ist, der zu dir kommt und dich liebt und der bereit ist, mit dir durch jedes Leid zu gehen, der dich nie verlassen wird, der sich nie zu schade sein wird, an deiner Seite zu stehen, das fällt schnell vom Tisch. Und ich möchte euch heute so ein bisschen anstupsen. Vielleicht ist heute der richtige Tag, um dir in Erinnerung zu rufen, in welcher Geschichte du lebst. Vielleicht ist heute der Tag, um mal einmal kurz rauszuzoomen. Und das, ich weiß, das ist vielleicht gar nicht so einfach. Aber versuch es doch mal, ein bisschen rauszuzoomen, zu sehen, was hat Gott in meinem Leben alles schon getan? Angefangen von dem Zeitpunkt, an dem er mich angenommen und gerettet und zu seinem Kind gemacht hat. Wo er mich bewahrt hat, wo er mich versorgt hat, wo er mir Gutes getan hat, wo er da war, als ich gelitten habe, als ich verloren habe, als es mir nicht gut ging. Und führ dir vor Augen, wo die Reise hingeht. Ich kann spoilern. Die Geschichte mit Gott geht gut aus. Er gewinnt am Ende. Und du gehörst dazu. Du gehörst dazu. Und wenn du dir diese Dinge vor Augen führst, dann kannst du zurück in deine Geschichte einsteigen. Die Geschichte ist jetzt keine andere, aber die Perspektive ist eine andere. Und dann können wir diese Weihnachtsfreude vielleicht doch wieder spüren und entwickeln. Mein letzter Punkt ist, und die Band darf gerne schon mal nach vorne kommen, ich möchte euch einladen, diese Freude zu teilen. Versteht mich nicht falsch, manche Menschen von uns sind wirklich getroffen und gehen durch Leid. Manch anderer von uns geht nicht durch Leid, aber sieht trotzdem aus vielleicht wie jemand, der durch Leid geht. Manchmal das Gefühl, Christen sind, da fehlt es so ein bisschen, diese Freude. Wo ist diese Freude in deinem Leben? Wo ist die Freude in deinem Leben? Und wo können Menschen diese Freude schmecken und spüren, wenn sie dir begegnen? Ich würde gerne dafür beten, dass Gott uns heute mit seiner Freude füllt. Wollt ihr das? Dann lasst uns zusammen aufstehen. Du kannst gerne deine Hände vor dir öffnen und die Augen schließen. Und tu jetzt ruhig das, was ich gerade vorgeschlagen habe. Denk mal über deine Geschichte nach und über all die Momente, wo Gott dich gesegnet hat. Wo Gott dir Grund gegeben hat, dich zu freuen. Wo Gott dir begegnet ist. Wo Gott da war für dich, als du ihn gebraucht hast. Dieser Gott ist immer noch derselbe. Er hat sich nicht verändert. Herr, du bist ein Gott der Freude. Und Herr, wir wollen erfüllt werden von deiner Freude. Jesus, du hast gesagt, du willst unsere Freude vollkommen machen. Und es geht hier um mehr als ein emotionales Hochgefühl. Es geht um ein Erfülltsein tief im Innern von deiner Gegenwart, deiner Gnade und Freude. Herr, ich bete, dass du uns füllst mit einer neuen Freude für Weihnachten. Mit einer neuen Freude darüber, dass du kommst, dass du bei uns sein willst, dass du bereit warst, dein Leben wegzuwerfen, damit wir Leben bekommen. O Herr, du kennst unsere Geschichten. Du weißt, wem von uns es gerade richtig schlecht geht. Und ich bete gerade für diejenigen unter uns, die große Fragen haben, die große Zweifel haben, die im Leid stecken, die Krankheiten tragen. O Herr, dass du kommst und dass du zeigst, dass du da bist und dass du sie in ihrem Tal füllst mit deiner Freude, die alles überwinden kann. Und ich bete für alle von uns, dass uns deine Freude so erfüllt, dass sie überschwappt auf die Menschen um uns herum. Diese Erde, diese Welt braucht dich so sehr. Sie braucht Weihnachten so sehr, Gott. Ich bitte dich, komm du, fülle uns und fülle diese Welt mit deiner Freude. Amen. Lasst uns gerne stehen bleiben und noch ein weiteres Lied singen. Thank you.